Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Hallo, Ingrid Brodnik.
Hallo Ingrid, hier ist Holger.
Hallo.
Ich rufe an wegen Journalismus und Kampagnen. Du bist Journalistin, dein Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit Desinformation und Hasskommentaren, entnehme ich deiner Webseite. Und genau diese beiden Dinge, Desinformation und Hasskommentare, die brechen seit einer Woche über eine Richterkandidatin fürs Bundesverfassungsgericht herein. Man verliert da gerade leicht den Überblick. Kannst du diese Kampagne gegen Frauke Brösus-Gersdorf mal rekonstruieren? Also wie genau lief diese Kampagne ab, läuft sie noch ab und was ist behauptet worden?
Gern. Ich bin da ja mehr außenstehende Beobachterin, ich komme aus Österreich, aber ich habe das schon recht früh verfolgt, weil der Fall Brösus-Gersdorf zeigt, wie rechte Kampagnen in den klassischen Journalismus überschwappen. Also da zeigt sich ein größeres Problem. Und zwar, es beginnt damit, dass die Frau Brösus-Gersdorf eine bekannte Rechtswissenschaftlerin ist und bekannt wird, dass sie zum Höchstgericht gehen soll, dass sie nominiert ist als Richterin. Und prompt beginnt es eigentlich mit News, also dieser rechtspopulistischen Krawallseite und Julian Reichelt dahinter, die anfangen, da auf die Bremse zu steigen. Das wird verbreitet von der AfD. Und dann passiert etwas Interessantes. In dem Moment, wo News und AfD-Politiker, Politikerinnen das featuren, kommt eine Online-Bewegung rein von Usern, Userinnen auf X, die sich zum Beispiel dahinter stellen, Leuten, die E-Mails beginnen zu schreiben, Online-Medien, die das auch featuren etc. Und dann passiert es in meinen Augen oft so, und da wird es dann besonders gefährlich, wenn auch Teile außerhalb der AfD, also zum Beispiel eher CDU, CSU-Abgeordnete, die eher dort im rechten Spektrum dieser Parteien sind, die mit einsteigen. Weil dann ist es so sichtbar. Und dann ist die große entscheidende Frage in meinen Augen, was macht der eigentlich etablierte Journalismus? Nämlich, da kommen Vorwürfe auf und ich glaube, es ist journalistisch auch absolut angemessen, dann immer zu schauen, was ist dran an Vorwürfen. Aber dann kann es kippen, nämlich wenn eine Kampagne passiert und nicht die Kampagne ist gleich das Thema, sondern eigentlich auch teilweise falsche Vorwürfe. Oder es ist eigentlich so, wenn der Trall dieser Online-Kampagne einfach zu unkritischem Journalismus landet und das ist in meinen Augen passiert. Und dann Höhepunkt war Stefan Weber, der selbsternannte Plagiatsjäger, der dann auch noch gegen sie auch Wind gemacht hat. Und dann ist eben diese Abstimmung über ihre Berufung und die Berufung von zwei weiteren abgesagt worden.
Aber dieses Überschwappen, also warum bekommt die Wahl einer Verfassungsrichterin so viel mediale Aufmerksamkeit, ausgerechnet in diesem Fall?
Das ist eine sehr gute Frage. Soweit ich das von außen sehe, das ist ja mehrfach angemerkt worden, normalerweise interessiert das Leute nicht, ist das auch kein großes mediales Thema. Und was der einzige Grund ist, hier ist ein Feindbild aufgebaut worden. Und das ist sehr interessant, wenn man sich die seriöseren Artikel zum Thema durchliest, dann merkt man, zum einen ist mit sehr viel falschen Behauptungen hantiert worden, die aber natürlich sehr konservative bis rechte Personen auf die Palme treiben, wie sie wäre dafür, ist eine Falschmeldung, aber sie wäre dafür, dass man bis zum 9. Monat abtreiben kann, also einen Schwangerschaftsabbruch einleiten. Und das andere sind dann aber auch noch heiße Luft, zum Beispiel, dass sie eben Positionen bezieht, die in sehr konservativen Kreisen jetzt nicht populär sind. Und das Krasse ist, ich habe mir so gedacht, mehrfach, wie würde ich umgehen als Journalistin in einer Redaktion? Ich war ja auch lange Redakteurin, wenn sowas aufkommt. Weil das Normalste auf der Welt ist, dass Medien, wenn sowas passiert, dass sie hinschauen. Weil es wäre auch falsch zu sagen, nein, das kommt nur aus einer Ecke, wir schauen uns das nicht an. Sondern es ist schon okay zu sagen, wir schauen uns mal ihre rechtswissenschaftlichen Positionen an. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, das ist eher heiße Luft oder das sind halt keine super konservativen Positionen, die sie bezieht. Was mache ich mit den Vorwürfen? Und da kippt es, nämlich da ist es dann oft so, dass in der Überschrift oder im Lead darunter steht, was ist dran an den Vorwürfen oder in dem Fall, wie links ist Gersdorf. Und das heißt, ich habe das Framing, also ich habe den Drall der Kampagne drinnen und selbst wenn man dann die ganze Geschichte liest und denkt sich, aha, das sind halt Positionen, die man als Rechtswissenschaftlerin beziehen kann, die ja diskutiert werden können, aber ich habe die Geschichte eigentlich so angestoßen, wie es intendiert war in der Kampagne. Und das passiert, glaube ich, leider unreflektiert oft.
Welche Überschrift hättest du denn gewählt?
Ja, ich würde tatsächlich empfehlen, den Angriff dann in die Auslage zu rücken. Also zuerst schon diese Vorarbeit leisten. Wir schauen uns das inhaltlich an. Das ist schon wichtig. Aber wenn ich merke, da wird gerade jemand kaputt gemacht, die eine Expertin ist, dann sollte ich das thematisieren. Also zum Beispiel Angriff auf Richterkandidatin mit teilweise falschen Behauptungen. Hier erklären wir, wie gerade diese Wahl hochgespielt wird. Ich glaube, im Journalismus ist das schon schwierig, weil ich tue mir da selbst oft schwer, weil man will natürlich eng an der Debatte sein. Also man möchte schon ansprechen, was Thema ist. Aber ich glaube, man muss sich auch ein bisschen trauen, wegzugehen und man muss auch ein bisschen emotional sein, weil wenn die Vorwürfe super emotional sind und die Einordnung ist super langweilig, ist die Gefahr, dass die Einordnung untergeht. Und wenn ich da einen Vergleich bringen darf, ein ganz anderes Thema. Ich beschäftige mich ja viel mit Falschmeldungen und das ist eben ein wiederkehrendes Problem bei Falschmeldungen, dass die Falschmeldung so brisant ist und dass man dann schwer sich tut, wie ordne ich es ein. Zum Beispiel bei Impfungen gibt es die Falschmeldung, die hält sich leider sehr lange. Also ich sage dazu, Impfungen sind sicher, die Masernimpfung schützt viele, viele Kinder vor schweren Krankheiten, sogar vor dem Tod. Aber es gibt seit einiger Zeit die falsche Behauptung, die Impfung würde Autismus auslösen. Das ist mit einer unseriösen Studie, die dann sogar zurückgezogen wurde, verbreitet worden. Und es gab dann immer wieder große Untersuchungen, die gezeigt haben, an dieser Behauptung ist nichts dran, das ist falsch. Und wenn diese Korrekturen wissenschaftlich publiziert werden, kann sein, dass im Journalismus es heißt, kein Autismus durch Impfung. Und das ist gut gemeint. Aber es ist halt die Wiederholung des ursprünglichen Vorwurfes. Und ich kämpfe da selbst oft damit, wie kann man es anders machen. Es ist nicht leicht, aber ich glaube, das müssen wir probieren im Journalismus, weil wir in einer Zeit leben, wo so viele Kampagnen stattfinden. Und dass man da so ein bisschen kreativ versucht, nicht schon in der Überschrift die Loaded Question zu liefern. Also eine Loaded Question ist etwas, zum Beispiel eine Frage, die bereits einen Vorwurf beinhält. Wie weit links steht Brosius Gersdorf? Was ist dran an den Vorwürfen?
Diese Kampagne jetzt, also denkst du, diese Kampagne wäre genauso passiert, wenn das Ziel der Kampagne nicht... Moment, was genau war eigentlich das Ziel der Kampagne?
Naja, ich würde es mal so sehen. In vielen Ländern, in der Regel, spielt das Höchstgericht ja eine große Rolle. Die Zusammensetzung der Richter und Richterinnen kann wichtige demokratische Entscheidungen mit beeinflussen. Eine Stimme allein, das hört man immer wieder, gibt nicht den Kurs vor, aber sie beeinflusst mit, welche Gedanken, welche Argumente eine Rolle spielen. Sie kann so ein bisschen einen Einfluss auf die Diskussion in diesem wichtigen Gremium haben. Und wir sehen in den USA zum Beispiel, dass dort über viele Jahre hinweg von republikanischer Seite stark Einfluss genommen worden ist, am Ende auch eine Dominanz der republikanischen Seite in der Richterschaft vorhanden, aufgebaut worden ist. Und ich glaube, die Frage ist, ob jetzt auch das deutsche Höchstgericht so politisch aufgeladen wird. Also, dass man zumindest versucht, Stimmen, die nicht super konservativ sind, fragwürdig darzustellen. Das ist jetzt ein besonderer Fall, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das Schule macht, aber es ist unbehaglich, weil ich frage mich wirklich einerseits, was das für das deutsche Höchstgericht heißt, ob jede Person, die der AfD oder auch den rechteren Teilen von CDU, CSU nicht genehm ist, rausgeschossen werden kann. Und ich muss aber ehrlich auch sagen, abseits dieser juristischen Frage, glaube ich, ist das Problem noch tiefgehender. Ich habe in den letzten Tagen viel über diese Geschichte Brosius Gersdorf nachgedacht, weil mich hat das dann wirklich interessiert, wer ist diese Frau, ist die so eine ausgewiesene Expertin und stellen sich auch viele Rechtswissenschaftler, Rechtswissenschaftlerinnen jetzt hinter sie und betonen ihre Expertise. Und was man da sieht in meinen Augen ist auch, solche Kampagnen, die können eigentlich jeden von uns kaputt schießen, der oder die nicht stramm rechts steht oder der AfD genehm ist. Und das ist das fast angsteinflößendere für mich, weil diese Frau hat ja nichts gemacht, was man ihr vorwerfen kann.
Du sagtest gerade, also der politischen Rechten scheint diese Kampagne sehr gelegen zu kommen. Wäre das alles ohne Beteiligung der CDU, der CSU überhaupt möglich gewesen?
Nein, weil die Sache ist, es gibt zwei Elemente, die dann relevant sind. Das eine ist solche politischen Verbindungsfiguren, die das außerhalb einer rechtsextremen Partei zum Thema machen. Weil für viele Medien ist das eine Rolle, sagt das jemand, der oder die einer rechtsextremen Partei angehört oder ist das auch noch in anderen Orten anfindbar? Und dann die zweite Ebene ist schon auch der Journalismus an sich, nämlich es spiegelt sich damit da ein größeres Problem wider. Ich staune immer wieder, wie sehr etablierte Medien in Deutschland diese rechtspopulistische Krawallseite News als Themenvorlage herannehmen. Das finde ich schon unbehaglich, dass etwas, das News anstößt, ein paar Tage später wirklich im großen deutschen Journalismus landet sozusagen. Weil da ist die eigentlich, also im Englischen kann man Seiten wie News als hyperpartisan media bezeichnen. Das sind hochparteiische Seiten. Und das Problem bei hochparteiischen Seiten ist nicht einfach, dass dort Leute mitlesen, die halt super recht zum Beispiel ticken, sondern problematisch ist es, wenn der Mainstream-Journalismus auch ein bisschen die Themen mit von denen abgrast. Und da ist es eben passiert, dass teilweise auch gutmeinend in meinen Augen, also gar nicht mit irgendwelchen bösen Absichten, aber man sich dann so sehr so jetzt locker mal der Frage gestellt hat, was ist da dran? Und ich lasse mich halt quasi mit einspannen in so, also in so eine Kampagne. Ich lasse mich vor einen Karren spannen sozusagen.
Und denkst du, das wäre genauso passiert, wenn es nicht um eine Frau, sondern um einen Mann gegangen wäre?
Glaube ich nicht. Man kann das natürlich nie belegen. Erstens, es gibt auch Kampagnen gegen Männer. Also es wäre falsch zu sagen, nur weil mein Mann ist, passiert einem nie was Ungerechtes. Aber zum Beispiel die Art der Argumente sind schon etwas, das man als Frau gut kennt oder das man bei Frauen oft beobachtet. Nämlich auch als sie jetzt zum Beispiel das selbst kritisiert hat, auch diese Unfairness einiger Argumentbehauptungen angesprochen hat, wurde schnell so suggeriert, ja, das muss man aushalten. Aber warum in unserer Demokratie muss man zum Beispiel Falschmeldungen aushalten? Das wäre in meinen Augen ein falscher Zugang. Und da spiegelt sich vielleicht auch diese Sicht durch. Frauen, die haben so eine dünne Haut, die sind so wehleidig. Also das heißt, bei Männern wird der Angriff auf das solche benannt, in meinen Augen, und bei Frauen heißt schnell die weinerliche Frau. Das ist das eine. Und das zweite, ich habe schon erwähnt, Stefan Weber zum Beispiel, dieser selbsternannte Plagiatjäger aus Österreich, der hat das auch dann mit sichtbar gemacht oder so als Thema hochgekocht. Und zum Beispiel, da ist es so, dass es oft Frauen sind, die von ihm, nicht nur, aber die von ihm dann solche Plagiatsunterstellungen bekommen. Und diese angeblichen Plagiatsvorwürfe mit News, die das groß featured, da sind dann oft Frauen betroffen. In Deutschland zum Beispiel Annalena Baerbock, auch eine Betroffene dieser Debatten, dieser Art der Vorwürfe. Oder noch deutlicher, wie unfair es war, Alexandra Föderl-Schmidt.
Von der Süddeutschen, die stellvertretende Chefredakteurin war das, ne?
Genau. Und da muss ich sagen, ich bin ja Österreicherin. Als Österreicherin sagen wir natürlich nicht von der Süddeutschen, sondern die war langjährig Chefredakteurin des Standard. Und darum kennen die quasi wirklich viele Journalistinnen und Journalisten in Österreich. Und zur Erklärung, boah, ich sage das jetzt ein bisschen locker, aber Alexandra Föderl-Schmidt ist eher eine sehr korrekte, nüchterne Person, wenn man sie trifft. Und da wurde sie so als was hochstilisiert, die groß abgeschrieben hätte. Und ich glaube, im österreichischen Journalismus hat das sofort für Stirnrunzeln gesorgt. Und ich glaube, im deutschen Journalismus ist sie nicht so bekannt wie in Österreich. Da ist das vielleicht auch mehr so, mehr auf Unwissen gestoßen vielleicht. Und News hat eine Kampagne regelrecht gegen sie gefahren. Auch hier Plagiatsvorwürfe, auch hier mit Stefan Weber als angeblicher Auskunftsperson. Und nur zur Einordnung, die SZ hat das mittlerweile, hat das unabhängig prüfen lassen, die haben erklärt, dass quasi das harmlos war, also es ist weit entfernt von einer Plagiatsaffäre, glaube ich, war so ungefähr das Wording. Die Universität Salzburg hat die Dissertation überprüft, hat ihre Dissertation bestätigt, also es ist nichts übrig geblieben. Aber über Tage hinweg wurde das so aufgeblasen, dass kurz Alexandra Föderl-Schmidt auch nicht gefunden werden konnte, also ziemlich dramatisch alles war. Aber worauf ich hinaus will ist, das ist so ein weiteres Beispiel, wie Leute kaputt gemacht werden. Und wenn man am Ende hinschaut, ist eigentlich heiße Luft sichtbar. Und da sind es Frauen, das wollte ich eben sagen. Da ist auch die Frage, haben wir vielleicht zu wenig Solidarität gegenüber Frauen, gerade wenn die angeschossen werden, ist es nämlich wichtig, dass zum Beispiel die Redaktion sich sofort geschlossen hinstellt und sagt, wir schauen es uns schon an, aber wir wissen etc. und etc. zu schätzen. Oder dass man sehr rasch einordnet, das ist eine Expertin.
Diese heiße Luft, Wie kann ich, also die Presse, und ich meine jetzt ausdrücklich die seriösen, die journalistisch sauber arbeitenden Medien, die Presse wird gern als vierte Gewalt beschrieben, die anderen drei Staatsgewalten für die Öffentlichkeit kontrolliert. Wie kann es sein, dass solche Propagandaplattformen, die sogar irgend so ein Feld-, Wald- und Wiesen-Podcaster wie ich sehr leicht durchschauen kann, wie kann es sein, dass solche Propagandaplattformen das Regiment übernehmen können über die vierte Gewalt?
Ich glaube schon, dass da False Balance eine Rolle spielt. Nämlich im False Balance ist sicher den meisten bekannt, die hier zuhören, nämlich, dass man versucht, auch bei Themen, wo ein Argument eine Seite stärker begründet ist, so zu tun, als ob beides gleichrangig, gleich wertvoll wäre. Und im Journalismus bedeutet False Balance oft, man sagt, man ist so neutral, dass man teilweise auch Positionen sichtbar macht, die schwach begründet oder inhaltlich falsch sind.
He said, she said.
Ja, genau. Und ich glaube, gerade bei solchen Vorwürfen ist so die Gefahr in Newsrooms, dass man ja sagt, wir recherchieren mal ergebnisoffen, was vollkommen okay ist. Aber das kennen sicher einige Journalisten, Journalistinnen. Manchmal, wenn man recherchiert, dann merkt man recht schnell, das ist nichts. Und da muss man sich entscheiden, was mache ich damit? Und da passiert dann leider, glaube ich, so, dass man es nicht gewohnt ist, vielleicht auch nicht häufig mit solchen Kampagnen sich beschäftigt und sich denkt, ich bringe einfach die Geschichte, wie ich es mir am Anfang gedacht habe, was ist dran? Weil wenn herauskommt, es ist sehr wenig dran, dann ist eigentlich der Moment des U-Turns oder des Umdenkens wichtig, dass man genau das thematisiert. Und das, glaube ich, ist hier wirklich, ich würde davon ausgehen, in vielen Fällen, ja, nicht genug Erfahrung, also dieses, ich staune immer wieder, wie Journalisten, Journalistinnen seit Jahrzehnten erstklassige Arbeit machen, auch in ihren Themengebieten gut Bescheid wissen, aber bei diesen Kampagnen das auch nur sehr am Rande verfolgen und dann am falschen Fuß erwischt werden. Also ich würde zum Beispiel im Spiegel an Katrin Müller, die sehr viel über die AfD berichtet, die würde das nicht machen, weil die kennt diese Mechanismen so gut. Und da, glaube ich, ist wichtig, in dem Moment, wo solche Mechanismen kommen, wäre es zumindest gut, dann rasch die Fachleute aus der Redaktion zu holen, die sich mit dieser Szene beschäftigen. Weil die würden dann, glaube ich, ziemlich rasch sagen, Moment, die Überschrift, vielleicht können wir das etwas anders bringen. Und viele Medien sind da ja nicht rein böse oder ungeschickt. Zum Beispiel im Spiegel, ich kann mich erinnern, eine Geschichte, ich lese den Spiegel sehr gerne, die war auch in die Richtung gehend, da war es im UV-Spann, hieß es, was an den Anschuldigungen oder den Vorwürfen angemessen ist und was nicht, oder so in die Richtung ging die Formulierung, wo die Aufregung nachvollziehbar ist und wo übertrieben. Und das hat mich schon irritiert, muss ich sagen. Der Text war dann sehr interessant. Aber diese Einleitung, da war ich skeptisch. Gleichzeitig, der Spiegel hat eine erstklassige Recherche geliefert über diese Kampagne im Internet, wo man sieht, wie das so hochgespielt worden ist und wo man sieht, wie dann unterschiedliche Akteure, Akteurinnen darauf eingestiegen sind. Das heißt, Medien sind da keine monolithischen Blöcke. Es ist oft so, dass ein Teil der Artikel durchaus diese Einordnung liefert, aber dann halt einzelne Texte diesen anderen Drall haben. Und ich glaube, dass dieses Nachjustieren, dass man aufpasst, dass dieser Drall nicht mitgeliefert wird, das wäre eine frühe Serviceleistung, die man machen könnte.
Die jetzt mal wieder nicht gemacht wurde, diese frühe Serviceleistung. Wenn du dir jetzt so anguckst, wie die Medien mit dieser Sache umgegangen sind und vor allen Dingen jetzt auch noch umgehen, was siehst du da?
Jetzt ist, glaube ich, ein bisschen gab es so eine Schockstarre, glaube ich, nachdem diese Wahl gestoppt wurde. Und jetzt gibt es einerseits sehr viel Einordnung. Also ich finde eigentlich, dass da sehr gute Erklärtexte kommen, auch sehr viel Kommentare. Auch hier aber trotzdem aufpassen, selbst wenn ich es kommentiere, wie sehr wiederhole ich als erstes nochmal die Anschuldigungen. Also da würde ich immer empfehlen, zum Beispiel das Truth Sandwich zu nutzen, eine Taktik von George Lakoff, dem Linguisten, dass wenn was Falsches existiert, ich zuerst mit einer richtigen Ansage einsteige, dann auf das Falsche eingehe, erkläre, warum es falsch ist und wieder mit was Richtigem aussteige, weil das Problem ist, viele Menschen lesen Texte nur die Überschrift oder die ersten Zeilen. Und wenn die Einordnung danach erst kommt, dann ist das over. Das sehen die Leute nicht mehr. Und auch die Wiederholung sickert eher ein. Das heißt, wenn ich den falschen Vorwurf so oft wiederhole, man nennt das Illusory Truth Effekt, dann wird er eher für wahr gehalten, auch wenn ich es dann korrigiere. Also ich sehe manche dieser Mechanismen noch immer. Ich finde aber gleichzeitig, die Debatte, die Einordnung ist ja gut und du hast es schon vorher angerissen und es überschlägt sich ein bisschen. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, ich komme gar nicht mehr nach im Mitlesen in der Debatte und da verliert man dann den Überblick. Und dann ist die Gefahr, dass der frühe Trall hat das Framing gebracht und dann nachher ist alles so unübersichtlich, dass man manche auch aussteigen.
Und man einfach bei seiner alten Haltung bleibt.
Ja, und es ist auch das Problem, in dem Moment, wo so viel dann herumkursiert, ist die Gefahr, dass ein Teil des Publikums einfach Confirmation Bias macht. Das heißt, es gab in der frühen Internetphase ja die Hoffnung, wenn ganz viel Information da draußen ist, dann suchen wir uns die beste Information und sind endlich eine aufgeklärte Gesellschaft. Und es stellt sich heraus, so tickt der Mensch im Grunde nicht, sondern wenn ganz viel Information kommt, dann neigen wir oft dazu, dort eher mitzulesen, wo wir bestätigt werden. Also das heißt, dann diese Fülle an Information, die ist zwar gut, wenn ich wirklich qualitätsvoll lese oder wenn ich aufgeschlossen bin, wenn ein Teil des Publikums das aber nicht mehr ist, ja, dann bringt denen das auch nichts mehr.
Jetzt hat Prosius Gersdorf sich zwischenzeitlich selbst öffentlich geäußert, ein Statement abgegeben, war bei Markus Lanz in der Sendung zu Gast. Ist sowas grundsätzlich hilfreich, sich dann auch noch selbst in die Öffentlichkeit zu begeben?
Ich glaube schon. Ich muss sagen, was ich von ihr mitbekommen habe, waren eigentlich geschickte Wortmeldungen. Ich glaube, die Frage ist, da muss man wahrscheinlich auch in sich gehen, kann ich das noch leisten? Weil ich verstehe jede Person, die nicht mehr die Kraft hat. Also ich würde in solchen Fällen erstmal sagen, das hängt von der betroffenen Person ab, weil es ist auch okay, einfach fertig zu sein. Also zum Beispiel auch, wenn Drohungen kommen, schwere Beleidigungen, dass man nicht mehr die Kraft hat. Aber wenn, also das kann man dann auch, wenn man ein Umfeld hat, das zum Beispiel ein gutes Medienverständnis hat, vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die auch ungefähr verstehen, wie hart mediale Debatten sind, dann schauen die, wie würdest du auf diese Frage antworten? Wie würdest du auf diese Frage antworten? Was ist, wenn da dir jetzt Julian Reichelt gegenüber sitzt? Was sagst du dann? Und zu schauen, hat die Person noch die Kraft, zum Beispiel nicht zu eskalieren? Also und sich selbst damit zu schaden, weil dann wird das gerade bei Frauen natürlich besonders negativ vorgehalten.
Dann ist sie hysterisch, ja.
Ja, genau. Und das muss man, glaube ich, wirklich im jeweiligen Fall anschauen. Aber wenn es jemand schafft, zu zeigen, hallo Leute, ich bin eine Rechtswissenschaftlerin, ich habe auch diesen rechtswissenschaftlichen Habitus, ich weiß, wovon ich rede, dann kann das schon durchaus sinnvoll sein. Aber da muss man sich echt anschauen, ob man die Kraft dazu hat. Und wenn man die nicht hat, finde ich, ist es auch okay, dass man sich zurückzieht. Also, dass dann andere für einen in die Bresche springen.
Das war jetzt nicht das erste Mal, dass der seriöse Journalismus auf so eine Desinformationskampagne reingefallen ist. Gleichzeitig scheint diese Kampagne derart erfolgreich zu sein, dass sowas in Zukunft immer wieder versucht werden wird. Du hast eben schon ein paar Sachen angerissen, aber nochmal, was können die Medien, was können die JournalistInnen tun, um beim nächsten Mal sich nicht wieder vor den Karren spannen zu lassen? Wie können die da hinkommen, dass, du hast es eben unkreativ genannt, wie können die da hinkommen, dass die Überschriften, die Anreißertexte kreativer sind und vielleicht dieses Truth Sandwich beinhalten? Haben wir vielleicht ein Ausbildungsproblem auch im Journalismus?
Das ist interessant, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass da müsste man sich die einzelnen Lehrpläne der Studien ansehen. Ich glaube nämlich, dass gerade junge Journalistinnen und Journalisten, so wie ich die mitbekomme, die sind oft sehr medienkritisch. Die sind oft manchmal so echt heftig medienkritisch, was gut ist. Also, aber da würde ich sogar oft davon ausgehen, dass die, auch weil sie so mit digitalen Diskurs und Social Media aufgewachsen sind, oft sogar kritisch das sehen, könnte ich mir vorstellen. Ob sie dann in der Ausbildung auch das Werkzeug bekommen, zum Beispiel differenziert Medienkritik, wie man das ausleben kann journalistisch, ob sie das bekommen, das weiß ich nicht. Aber gehen wir mal von den Redaktionen an sich aus. Ich glaube, was jede Redaktion an sich mal machen könnte, nämlich intern, das muss man dann gar nicht groß, finde ich, also es geht jetzt nicht darum, dass alle jetzt, weiß nicht, das auch nach außen tragen, aber zum Beispiel intern zu schauen, was haben wir publiziert, gibt es Formulierungen, wie wir es anders machen hätten können. Einfach um zu lernen. Jetzt gar nicht, sondern einfach um zu sagen, was wäre denn eine kreative Art, das anders zu machen? Das ist das eine. Also wirklich konkretes Beispiel, wo waren wir vielleicht Teil dieser Dramatik? Das zweite, es wäre gut, wenn zum Beispiel in-house in größeren Redaktionen solche Workshops stattfinden, weil ich habe schon erwähnt, manche Redakteurinnen und Redakteure beschäftigen sich zum Beispiel mit der rechtsextremen Szene oder mit digitaler Eskalation. Und dass die zum Beispiel mal in-house einen Workshop machen oder sich Leute einladen, die einfach solche Beispiele erzählen, weil diese Muster zu kennen, auch manche Figuren, Personen zu kennen, hilft mir zu wissen, ui, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Ich gebe ein Beispiel, ich habe schon Stefan Weber erwähnt. Im österreichischen Journalismus wäre diese Geschichte nicht so hochgekocht, weil seit dieser Föderl-Schmidt-Geschichte gibt es da sehr viel Skepsis. Also das heißt, Figuren, Personen zu kennen, die bei solchen Krawallthemen dabei sind, das hilft mir zumindest zu wissen, da muss ich hinschauen, genau. Und das Dritte, ich glaube, dass tatsächlich, man kommt dann oft nicht herum, manches zu diskutieren. Also das wird nicht immer klappen, dass ich dann sage, das machen wir jetzt nicht oder so, weil es auch sinnvoll ist, man, zu schauen, wer sind Menschen, die ein wichtiges Amt wollen etc. Aber dann eben auch diese Kniffe beim Schreiben. Ich habe schon erwähnt, Truth Sandwich. Oder diese Frage, womit starte ich? Was sind die ersten Infos allgemein? Also einfach so, es geht oft so, wenn man mit Journalistinnen und Journalisten redet, die das nicht so ernst nehmen, dann sagen die so, ja, aber es darf keine Denkverbote geben. Es geht ja nicht ums Denkverbot, es geht darum, was ist die erste Info, die bei Leuten hängen bleibt? Und willst du wirklich das? Ist das deine wichtigste Aussage? Dann möchte ich aber, dass du dazu stehst. Dann möchte ich, dass du sagst, das willst du eigentlich kommunizieren. Und ich bin mir eben nicht sicher, ob Leute das wirklich kommunizieren wollen, was aber hängen geblieben ist.
Jetzt höre ich in dieser Forderung nach einer solchen Art Qualitätssicherung, sage ich mal, oder Qualitätskontrolle, die kostet Geld und es muss genügend Selbsterkenntnis auch bei den JournalistInnen herrschen. Geld ist knapp. Wie ist es mit dieser Selbsterkenntnis? Ist davon genug vorhanden?
Ja, wobei manche Sachen sind, finde ich, gar nicht so teuer. Also, dass ich mal einen Workshop in meiner Redaktion abhalte, wenn ein Medium das nicht mehr organisieren kann, also dann haben wir wirklich gröbere Probleme.
Na ja, gut, alle, die zu diesem Workshop gehen, fallen für den Arbeitstag aus.
Fair enough, aber trotzdem, ich glaube, ein bisschen Workshop sollten wir noch machen können im Journalismus. Aber ich finde, ein ökonomischer Punkt ist hier schon, ehrlich gesagt, den habe ich nicht angerissen. Die Aufladung, die Erhitzung der Geschichte funktioniert wahrscheinlich klicktechnisch besser. Also ehrlich gesagt, das, was ich schildere, diese Einordnung, selbst wenn ich den Angriff einordne, kann sein, das muss man sich dann anschauen, aber es kann sein, dass natürlich nicht so gut geklickt wird wie Achtung, Achtung, da steht ein ganz schlimmer Prozess im Höchstgericht bevor. Also das kann schon sein, dass in einer reinen Klicklogik auch die Einordnung ein bisschen schwächer funktioniert. Muss man sich immer anschauen, wie deftig die Einordnung sein kann.
Und was ist mit der Selbsterkenntnis? Sind JournalistInnen, natürlich schere ich jetzt alle über einen Kamm, aber sind JournalistInnen in der Lage, haben die Kraft dazu, sich auch mal selbst zu hinterfragen? Ich habe nämlich oft den Eindruck, dass das nicht so ist, sondern dass sie einfach nur denken, nö, ich stehe ja nur unbeteiligt daneben.
Ich glaube, du hast die Antwort schon geliefert, nämlich, dass sie nicht alle gleich sind. Und ich habe auch lange in Redaktion gearbeitet. Da gibt es halt sehr unterschiedliche Typen. Also das heißt, ich glaube, es wird ein paar geben, die schon jetzt sich denken, hey, da hätten wir vielleicht auch in den ersten Tagen anders erfahren können. Und vielleicht nur mal in sich selbst das Magen krummeln, das so denken. Ich glaube aber auch, dass es in Redaktionen, abseits dieser Heterogenität, dass manche sehr selbstkritisch sind und manche sich schwerer oder zurückhaltend dabei sind, dass es auch manchmal passende Zeitpunkte gibt. Und dass man vielleicht nicht auch im Moment der größten Empörung oder mittendrin diese Debatte führen muss, sondern auch schaut, wenn das eine Woche später ist oder wann ein guter Zeitpunkt ist, wo das Thema zwar noch irgendwo präsent ist, es muss schon noch Leuten nahe gehen, aber auch, dass es sich nicht so wie ein Angriff anfühlt. Weil, wenn man einen Text geschrieben hat, ist mein Eindruck, ist mein persönlicher Eindruck, auch ich selbst, dann ist es in der allerersten Sekunde schwierig, Kritik zu hören. Mit etwas Abstand ist es manchmal leichter.
Ingrid Brodnik, vielen Dank.
Sehr gern.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.